Guten Morgen. Ja, ein paar habe ich gehört zwischendrin. Es ist schön, mal wieder da zu sein. Ich freue mich sehr. Danke für die Einladung und danke auch für die Möglichkeit. Es ist ja immer so, gibt ja immer so Vorgespräche. Was ist eigentlich dran? Habt ihr gerade eine Serie oder irgendwas? Über die Möglichkeit, selber was mitzubringen, das mich in letzter Zeit bewegt hat. Die Freiheit hatte ich für heute. Habe sie auch gerne dankend angenommen. Tatsächlich hat mich der Herr durch verschiedenste Begegnungen, Gespräche in letzter Zeit immer wieder auf so eine Begebenheit mitgenommen, so wortwörtlich auf einen Berg mit sich und mit den Jüngern mitgenommen, über den ich gerne mit euch heute ein bisschen nachdenken möchte, über so eine Bergbegegnung. Da war zum Beispiel in den letzten Wochen immer wieder so das Gespräch mit Studierenden. Ich war auf Evangelisation unterwegs, zum Beispiel in Kiel, jetzt letzte Woche gerade auch oder diese Woche gerade in Gießen, wo wir Vorträge halten, wo wir predigen, wo wir einladen wollen, sich mit dem Evangelium zu beschäftigen. Und da kam immer wieder so die Frage auf in den Gesprächen hinterher, ja, okay, Gott, es scheint plausibel zu sein, aber warum kommt ihr hier immer mit Jesus? Immer diese Frage, Jesus, ist er Gott? Ist er wirklich nicht nur menschlich? Wie kann das sein? Und eigentlich bin ich total froh über diese Frage, weil daran merkt man, dass die Zuhörer das Entscheidende richtig verstanden haben. Sie haben die entscheidende, wichtige Frage auf dem Schirm. Genauso aber auch, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin in letzter Zeit, immer wieder so dieser Blick, Jesus als der sehr nahe Freund. Und ich war sehr dankbar über das Lied gerade, es war auch nicht abgesprochen, dass uns manchmal das ein bisschen abgeht, die Größe von Jesus, auch in Verbindung damit, dass er selbst Mensch gewordener Gott ist. Und dann wird er manchmal so ein bisschen harmlos auch, vielleicht ein bisschen zu nett und zu lieb, wenn er dann doch nur der Freund ist und wenn wir ganz viel von seiner Größe manchmal vielleicht vergessen. Ich bin immer wieder durch Nachdenken auf diesen Berg mitgenommen worden, auch durch ein Seelsorgegespräch in der letzten Zeit, wo es darum ging, letztlich wieder um die große Frage, vor der wir ja auch als Christen nicht gefeit sind. Warum lässt Gott so viel auch an Schwierigkeiten und Krisen und ganz bitterem Leiden so zu? Was ist da irgendwie der höhere Sinn dahinter? Die Antwort auf alles: komm zusammen mit Jesus, mit Petrus, mit Jakobus und Johannes auf einen Berg und sieh dir die Herrlichkeit von Jesus an. Schau dir die Herrlichkeit von Jesus an. Ich glaube, wir sehen das schon durch die ganze Bibel hinweg, dass Menschen so einen Herzensschrei hatten, so eine tiefe Sehnsucht hatten. Sie wollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Und ich glaube, dass hinter diesen ganzen Fragen, selbst von denen, die Studierenden vielleicht, die noch gar nicht an Gott glauben, an Jesus glauben, aber auch von denen, die wir hier ganz viele Fragen haben, Zweifel haben, vielleicht intellektuelle Fragen haben, existenzielle Fragen haben, Herzensfragen haben. Ich glaube, dass alle diese Fragen ein Ausdruck davon sind, dass unsere Seele danach schreit, die Herrlichkeit Gottes sehen zu wollen. Und genauso hat es Mose zum Beispiel ausgedrückt: Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Weiter Mose, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat immer wieder Wege möglich gemacht, dass es so ein Stück weit möglich ist im Alten Testament. Und das alles läuft auch zusammen auf diese Berggeschichte, wo der Schrei unserer Seele so ein Stück weit auch hingelenkt wird. Und ich lese dazu aus Matthäus 17 diese Geschichte, wo meistens oben drüber steht, die Verklärung Jesu. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören? Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern: Sprecht mit niemandem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Jesus, wir danken dir für diese Berggeschichte und dafür, dass du gesorgt hast, dass sie uns erreicht, so viele, viele Jahrhunderte später, und dass wir dadurch dich klarer sehen dürfen. Bitte hilf uns dabei und segne, was ich sage und was wir hören. Amen. Kleine Vorbemerkung bei dieser Geschichte: Wenn ihr diese Evangelium liest, es ist in Markus, Matthäus und Lukas überliefert, dann sticht diese Geschichte manchmal so auf eine besondere Weise raus. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen. In einer relativ banalen, sehr klaren Erzählweise plötzlich kommt diese Berggeschichte und dann wird es so mysteriös. Dann kommt ja diese Wolke und das Leuchten und dann erscheinen plötzlich eigentlich verstorbene Menschen, Mose, Elia. Und da haben immer schon Leute irgendwie dran gezweifelt. Ja, wahrscheinlich, weil es so klar wird, da scheint die Göttlichkeit Jesu so durch. Das muss ja später erfunden worden sein. Das muss später in die Bibel gesteckt worden sein. Wie kann das sein? Das wirkt irgendwie so anders, diese Geschichte. Aber tatsächlich ist es so, dass wir es in den frühesten Abschriften finden. Und wenn wir ganz skeptisch an die Sache rangehen, ganz skeptisch sagen, na gut, dann ist es vielleicht erst 70 nach Christus irgendwie aufgeschrieben worden, dann ist es immer noch viel, viel besser bezeugt als bei anderen Schriften. Dann haben wir da immer noch eine Zeit, wo Augenzeugen gelebt haben, und es gibt gute Gründe, das viel, viel früher anzusetzen. Es ist, wie gesagt, in allen ganz frühen Manuskripten vorhanden, und wir haben es bei dieser Geschichte noch mit einer ganz besonderen Situation zu tun. Manchmal, ganz selten, haben wir es nämlich in der Bibel mit Situationen zu tun, die aus mehreren Perspektiven oder nochmal erzählt werden. Und bei dieser Geschichte, wo man sich denkt, kann es sein? Stimmt es? Wo man denkt, es ist so mysteriös, irgendwie so ganz anders als der Erzählton davor und danach, aus guten Gründen, wie ich gleich noch sagen werde. Genau bei dieser Geschichte, wo Leute heute zweifeln wollen, ist diese Göttlichkeit Jesu wirklich echt? Stimmt es? Genau diese Geschichte, da hat Gott dafür gesorgt, dass sie später auch nochmal im Neuen Testament in einem Brief, im zweiten Brief von Petrus, der dabei war, nochmal nacherzählt wird. Und da heißt es so von Petrus in seinen eigenen Worten: Wir haben uns nicht auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Merkt ihr noch Jahre später diese Begeisterung von Petrus, dass ihm fast die Worte übergehen? Und gerade diese mysteriösen Dinge, wo wir denken, dieses Wunder, wo wir denken, kann es sein, das bekräftigt er immer wieder. Die Stimme, die Wolke, der Glanz, mit eigenen Augen, wir waren dabei. Also wir haben guten Grund, diese Geschichte als ein wunderbares Wunder wahrzunehmen und daran zu glauben, was Jesus uns damit weitergeben möchte. Und mir hilft es immer ein bisschen, und euch, glaube ich, als Zuhörer hoffentlich auch, haben mir angewöhnt, es immer so ein bisschen einzuteilen. Und ich möchte gern mit diesen Gedanken so ein bisschen durchgehen. Der erste ist Herrlichkeit sehen, heißt Jesus sehen. Dann Herrlichkeit sehen in Höhen und Tiefen. Und Herrlichkeit sehen heißt die eigene Zukunft sehen. Und schließlich Herrlichkeit sehen heißt mehr und mehr zu erwarten. Ich habe angefangen mit Herrlichkeit sehen heißt Jesus sehen, und da kannst du dir jetzt denken, wie du ganz fleißig jeden Sonntag in die Kirche gehst und vielleicht andere Dinge tust und betest und Bibel liest und kannst dir sagen, ist das nicht banal? Ja klar, Herrlichkeit sehen heißt Jesus sehen, natürlich. Und ich glaube, dass uns diese Geschichte wieder so ein bisschen einen Spiegel vorhält, um zu sagen, lass dich doch davon neu begeistern. Lass dich davon nochmal neu anstrahlen auf diesem Berg. Denn es ist eben nicht banal. Oder du denkst vielleicht, es ist ein bisschen abstrakt, irgendwie Herrlichkeit und dann Leuchten und diese Wolke. Was heißt eigentlich Herrlichkeit? Wir können das aus dem Griechischen ja übersetzen mit einem Strahlen, mit einer Pracht, mit einem Leuchten. Also relativ konkret. Manchmal machen wir ja irgendwelche Sachen viel zu kompliziert. Und die Bibel macht es hier sehr konkret und sehr klar. Es geht hier um einen sichtbaren Ausdruck des Wesens Gottes, was einfach nur wunderschönes Licht ist. Jesus sagt selber, ich bin das Licht der Welt. Als Mose nur so ein bisschen davon sehen durfte, hat sein Angesicht selbst geleuchtet. Es hat es abgestrahlt, wie der Mond die Sonne reflektiert. Und 1. Johannes sagt uns, Gott ist Licht, in ihm ist gar keine Finsternis. Die Herrlichkeit, das einfache, unverstellte Wesen Gottes. Also viel konkreter, als wir manchmal meinen. Und ist es banal? Na klar, Jesus ist Gott, aber lass uns das nicht vergessen, dass es nicht banal ist, dass wir diese Herrlichkeit sehen dürfen. Und ein Ausdruck genau für diese göttliche Herrlichkeit ist es ja, dass diese Wolke hier erscheint. Dass Jesus eingehüllt wird in diese Wolke. Und wer das Alte Testament gelesen hat, der weiß, die Wolke ist immer die Gegenwart Gottes. Und jetzt führt die nicht mehr zur Vernichtung der Menschen, zum Tod der Menschen. Die brauchen da keinen Schutz mehr. Jesus selbst steht jetzt in dieser Wolke. Und Petrus, Jakobus und Johannes fallen nicht tot um. Jesus sagt, steht auf. Fürchtet euch nicht. Elia und Mose haben das so erlebt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum gerade die dort erscheinen. Der Herr sprach zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Da sprach der Herr, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle dich in die Felsenkluft und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Mose hatte diesen Herzensschrei, lass mich dich sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott macht einen Weg, so ein bisschen abgeschattet, abgeschirmt, als Schutz für Mose. Okay, ich bedecke dich mit meiner Hand, damit du nicht vergehst, aber du darfst so ein bisschen was davon sehen. Und jetzt hier Petrus, Jakobus und Johannes und indirekt wir dürfen diese Herrlichkeit Gottes sehen, indem wir Jesus kennenlernen. Und sie sterben hier nicht, weil Jesus dieser Vermittler ist, weil Jesus die Sünde trägt, weil Jesus die Brücke schlägt. Aber Jesus wird dadurch nicht harmlos. Was sagt die Stimme aus der Wolke? Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Vielleicht haben Petrus, Jakobus und Johannes an die Situation aus Mose gedacht, wo dieses große Versprechen am Ende der Zeit Mose nochmal ihm gegeben wird von Gott, wo Gott spricht, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Und jetzt kommt's. Auf ihn sollst du hören. Und dazu stellt sich die Stimme aus der Wolke. Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Also diese Story macht unmissverständlich klar, Mose und Elia sind abgelöst. Etwas Neues hat begonnen. Und ich bin ja so ein Hollywood-Fan und ich stelle mir das dann immer mit so einem Fade-out vor. Ja? Da heißt es, sie sahen am Ende niemand mehr als Jesus allein. Ich stelle mir das so vor, wie einfach Mose, Elia da sind und immer durchsichtiger, unsichtbarer werden und am Ende Jesus alleine dasteht. Also diese Story macht ganz klar, so wie Mose und Elia ihre Bergerlebnisse hatten, so kommt jetzt dieses neue Bergerlebnis. Wieder ein Berg, wieder eine Wolke, aber eben diesmal so, dass die Menschen darin nicht den Tod finden vor dem Angesicht dieses wunderbaren, heiligen Gottes, sondern das Leben. Und jetzt kommt wie so oft eine wunderbare Petrus-Begegnung. Man kann ihn ja immer so ein bisschen belächeln. Ich bin immer extrem dankbar für ihn. Und hier ja auch für seine Impulsivität, die ihn ganz schön viele Probleme bereitet hat, aber uns dafür ganz viel einfach zum Lernen gibt. Fast so ein bisschen Situation aus einer Comedy. Petrus sieht diese krasse Situation, diese Herrlichkeit, weiß gar nicht, was er sagen soll. Und dann sagt er am besten ganz viel. Das war so die Petrus-Taktik. Und ich stelle mir so vor, er plappert drauf los, fast so Comedy-mäßig. Und dann wird er von Gott selbst, von der Stimme aus der Wolke unterbrochen. bevor er wahrscheinlich noch mehr theologisch unsaubere Dinge sagen wird, so stelle ich mir das vor, da heißt es, als er noch redete, kam die Stimme und Gott stellt hier einige Dinge klar. Was war denn falsch? Was hatte Petrus denn falsch verstanden? Ich glaube, ich fange mal mit der Sache an, wo ich glaube, die er sehr gut richtig verstanden hat. Ich glaube, er hat eine Sache richtig und mindestens eine Sache falsch verstanden. Ich glaube, er hat richtig verstanden, dass er gesehen hat, dass Jesus selbst diese Göttlichkeit jetzt auf die Erde bringt. Er hat gesehen und gemerkt, dass dieser Moment ganz, ganz, ganz bedeutend ist. Und ich bin mir sicher, er hatte diese Geschichten von Mose und Elia im Hinterkopf. Und er will ja jetzt plötzlich drei Hütten bauen. Daran sehen wir das, dass er die Situation genau richtig verstanden hat, dass hier die Majestät und die Größe und die Heiligkeit Gottes hier ist. Aber warum will er nur drei Hütten bauen, wenn er da so gerne bleiben will? Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass er bleiben will. Denn dann hätte er bestimmt 6 Hütten vorgeschlagen. Ich glaube, er hat an die Stiftshütte gedacht. Denn genau dieses Wort benutzt er hier. Skene, 3 Hütten, 3 Stiftshütten. Und was war der Sinn dieser Stiftshütte? Dass die Menschen geschützt waren vor der Heiligkeit Gottes. Dass Gegenwart Gottes möglich war, aber ohne die Menschen kaputt zu machen, die das nicht ausgehalten hätten. Und Petrus merkt es, er merkt diese Wucht dieses Momentes und will einen Schutzwall aufbauen. Er will die Heiligkeit, Herrlichkeit Jesu irgendwie wieder einpacken, vielleicht in eine Schublade stecken, irgendwie merken, ich halte es nicht aus, ich kann das nicht. Er will so einen Safe Space schaffen, genauso wie die Stiftshütte eigentlich für uns Menschen ein Safe Space war. Und meine Frage an dich, packst du Gott, packst du Jesus manchmal auch so in so eine Box, in so eine Schublade, ja, in so eine Hütte, wo du denkst, ja, da hat er so einen Platz und da wird er mir vielleicht nicht gefährlich. Da darf er vielleicht sonntags mal in die frische Luft, aber machst du ihn da vielleicht zu klein? Darf dein Gott, darf dein Jesus in deinem Leben diesen Glanz haben, diese Herrlichkeit haben, vor der man vielleicht sogar manchmal ein bisschen Angst haben kann, aber wo das Leben drin steckt und wo Jesus dann sagt, steh auf, fürchte dich nicht. Nein, Herrlichkeit sehen heißt Jesus sehen, und das ist absolut nicht banal. Es ist ein unfassbares Geschenk der Gnade. Es ist nicht selbstverständlich. Du und ich, wir dürfen Gott nahen, dank Jesus. Wir dürfen Herrlichkeit sehen. Lasst uns das nicht vergessen, wie groß diese Gnade ist. Herrlichkeit sehen heißt Herrlichkeit sehen in Höhen und Tiefen. Wir haben es hier mit so einer Berggeschichte zu tun. Ja, dieses Gotteserlebnis. Man kann ja auch ein bisschen eifersüchtig fragen, warum nur diese drei? Was ist mit den anderen Jüngern? Ich will auch was mit Gott erleben. Ich will die Herrlichkeit sehen. Ich will Wunder haben. Herrlichkeit sehen, das hat irgendwas mit Höhen zu tun, oder? Ich glaube, diese Geschichte spricht eine andere Sprache. Alle drei Autoren, Matthäus, Markus, Lukas, die uns diese Geschichte erzählen, setzen die in einen sehr konkreten Kontext. Sie sagen, am 6. Tage oder nach 6 Tagen oder nach ungefähr 7 Tagen und dann kommt diese Geschichte, weil Jesus davor gesagt hat, es sind einige hier unter euch, die nicht sterben werden, bevor sie die Herrlichkeit gesehen haben, bevor sie den Sohn des Menschen in seinem Reich haben kommen sehen. Auch hier wird er ganz klar, Jesus ist nicht ein Prophet wie ein anderer, sondern in seinem Reich. Jesus ist der König, Jesus ist Gott. Und sie stellen das in diesen Kontext von der Leidensankündigung, von den Kosten der Nachfolge. Wir haben hier so eine Bewegung in den Evangelien, wo es immer dunkler wird. Es geht immer mehr Richtung Jerusalem, immer mehr Richtung Golgatha. Es wird immer dunkler in dieser Geschichte. Von der Geburt, wo es in Mitternacht plötzlich taghell war, wo das Licht in die Welt gekommen ist, bis hin zu Golgatha, wo es immer dunkler wurde. Finsternis am helllichten Mittag. In dieser Abwärtsbewegung wird diese Geschichte erzählt. Und dann scheint es im doppelten Sinne so auf, plötzlich so ein Lichtblitz in dieser Dunkelheit, wo scheinbar die Sünde der Welt zu gewinnen scheint, auch über Jesus. Und dann kommt diese Berggeschichte mitten rein, die nochmal so einen Lichtblitz macht. Und im wahrsten Sinne des Wortes haben wir es ja hier mit dem Leuchten von Jesus zu tun. Wir sind hier also mitten in so einer Leidensbewegung, ein dunkler Kontext. Und ein anderer Evangelist erzählt uns ja auch, dass Mose und Elia über das Ende reden mit Jesus, was ihn in Jerusalem erwartet. Und dann mitten in diese Abwärtsbewegung kommt diese Berggeschichte, die Geschichte der Herrlichkeit, das Strahlen, mein geliebter Sohn. Ist das nicht auch ein wunderbares Zeichen der Gnade über Jesus? Er hat sich die Liebe des Vaters nicht am Kreuz irgendwie erkauft oder verdient. Noch bevor er ans Kreuz ging, noch bevor er hinabgestiegen ist in das Tal, wo dann wieder die Sünde und Krankheit und Leiden gewartet hat. Das ist gleich die nächste Geschichte. Da sind seine Jünger wieder fassungslos, überfordert mit einem kranken Jungen. Es ist genau dasselbe wieder. Noch bevor er wieder diese Menschwerdung ja nachspielt, indem er von diesem Berg wieder auf die Erde kommt, ins Tal kommt, noch bevor er irgendetwas leistet sozusagen am Kreuz für uns, spricht ihm der Vater diese Gnade zu. Du bist mein geliebter Sohn. Ich habe Freude an dir. Das, was Jesus in der Nachfolge aufnimmt, ist nicht, um sich irgendwas zu verdienen, sondern um für uns den Himmel zu verdienen, um uns aus der Liebe die Ewigkeit möglich zu machen. Und dann die große Frage, hat dieses Leiden Herrlichkeit? Hat das Leiden, das ich im Leben erlebe, das wir erleben, hat das einen höheren Sinn? Passt das irgendwie zu einem Gott, der Herrlichkeit ist? Ich glaube, dass diese Geschichte uns ein wunderbares Licht darauf wirft, wenn wir diesen Berg wie so ein Spiegelbild nehmen, für den Berg von Golgatha. Wir haben es hier auf der einen Seite mit einem Berg zu tun, wo Jesus in seiner Herrlichkeit strahlt, ganz sichtbar. Und auf der anderen Seite haben wir es mit Golgatha zu tun, wo Jesus scheinbar in der Dunkelheit vergeht und untergeht. Auf dem Berg der Verklärung ist Jesus eingerahmt von Mose und Elia. Die großen Gestalten, ja, des Alten Testaments, die Propheten, die hingewiesen haben auf die große, letzte, finale Rettung, der Erlöser, der kommen wird. Auf Golgatha ist Jesus eingerahmt von zwei Verbrechern. Von der Dunkelheit selbst, wenn man so will, von der Sünde dieser Welt, von der Tragik, von dem Leiden, von der ganzen Verstrickung. Dem Berg der Verklärung, da strahlen seine Kleider hell, wie kein Bleicher auf Erden sie hell machen kann. Und der Berg von Golgatha, da sind die Kleider weggerissen, blutverschmiert, da ist nur Verachtung, da ist keine Herrlichkeit, da strahlt nichts. Auf der einen Seite Licht, auf der anderen Seite die Finsternis, die Sonnenfinsternis, mitten am Tag, als Jesus stirbt. Und an der einen Geschichte Petrus ganz nah dran, impulsiv und überschwemmend hier von Gefühlen. Und an der anderen Geschichte ganz, ganz weit weg, wie fast alle weggerannt vor Angst. Ja, Jesus, ist gut, dass wir hier sind. Und hier, ich kann nicht weit genug weg sein. Auf der einen Seite das Bekenntnis aus der Wolke, das ist mein geliebter Sohn. Und auf Golgatha das Bekenntnis eines römischen, heidnischen Hauptmanns, höchstwahrscheinlich des Hauptmanns, der für die Hinrichtung zuständig war, der staunt über die Art und Weise, wie Jesus stirbt, der wahrscheinlich 100 Hinrichtungen erlebt hat und merkt, an diesem Mann ist irgendetwas anders. Wahrlich, sagt er, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wir sehen hier eine Gegenüberstellung, die mir sagt, dass am Kreuz die gleiche Herrlichkeit lebendig war wie auf dem Berg der Verklärung. Die Herrlichkeit ist der Ausdruck des Wesens Gottes. Und das tiefste Wesen Gottes ist seine Liebe zu uns. Und die wird sichtbar am Kreuz, wenn er für uns stirbt. Das Wesen Gottes strahlt und Jesus hat nichts davon eingebüßt. Aber er hat die Dunkelheit auf sich genommen, was unsere Dunkelheit ist. Die zerrissenen Kleider auf sich genommen, die unsere zerrissenen Kleider sind. Das Leugnen von Petrus, das Fliehen, unsere Ängste, unsere Sorgen auf sich genommen, damit wir wieder ganz nah dran sein dürfen. Am Kreuz war Herrlichkeit. Und das zeigt mir, dass in Jesu Leiden eine Herrlichkeit da war, dass ich einen Gott habe, dem mein Leiden nicht egal ist, wo ich gerade bei dieser Leidensfrage immer wieder bei Jesus lande, der eine Antwort auf dieses Leiden hat, die ich nirgendwo anders finde. Ich leide selbst mit dir und für dich, damit du in Ewigkeit nicht mehr leiden musst. So darf ich da auch Kraft draus ziehen und sagen, ja, auch wenn ich mein Leiden, meine Fragezeichen nicht verstehe, Jesus wird sich darum kümmern und er hat sich darum gekümmert. Und so wird alles verwandelt werden und dient letztlich seiner Herrlichkeit. So sagt es Paulus später, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Weltzeit nicht ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar gemacht werden soll. Und das schließt den nächsten Punkt an. An uns offenbar gemacht werden. Herrlichkeit sehen heißt die eigene Zukunft sehen, die Auferstehung. Lukas schreibt ja in seinem Bericht von dieser Situation, dass Mose und Elias sogar in Herrlichkeit erschienen sind. Und man denkt, Moment, die waren tot, ja? Wenn ich mein Altes Testament richtig gelesen habe, waren die nicht mehr da. Ein erster kleiner Hinweis auf die Auferstehung, auf das Leben in Herrlichkeit. Und ein bisschen besser auf uns heruntergebrochen, schreibt Paulus später über deine und meine Zukunft in 2. Korinther 3, 18. Wir alle, indem wir mit unverhülltem Angesicht, und da spielt er auf Mose an, der so ein bisschen sich verstecken musste nur, um Gottes Herrlichkeit zu sehen, um nicht dieses Strahlen irgendwie anderen zum Schaden da zu reflektieren. Nein, jetzt mit unverhülltem Angesicht, ohne Angst, ohne Scheu, ohne Gefahr, in Jesus, mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild, in dasselbe Bild, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und das gleiche Wort, das hier steht für verwandelt werden, ist nämlich das, was in manchen deutschen Bibeln mit Verklärung gemeint ist. Das Metamorpho, ja, das kennen wir vielleicht aus der Biologie, die Metamorphose des Schmetterlings und so. Genau das ist das Bild hier. Genauso wie Jesus verwandelt wurde, irgendwie anders aussah, genauso gilt es für uns, für dich und mich. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, diese gleiche Wahrheit, die für Mose und Elia galt, die für Jesus galt, die gilt für dich und mich, wenn wir auf Jesus vertrauen und unser Leben mit unserem Leben auf ihn bauen. So ist die Verklärungsgeschichte nicht nur irgendwie eine Geschichte über Kreuz und Tod, was schon gewaltig genug wäre, sondern auch über Auferstehung und Leben, über das vollständige, wunderbare Evangelium. Und das ist eine Wahrheit, die jetzt schon beginnt. Also Paulus verwendet hier diese griechische Gegenwartsform. Das ist eine Wahrheit, die jetzt schon anfängt. Wir werden hier und jetzt schon verwandelt in der Gemeinschaft mit Jesus. Das prägt uns. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, ihr tauscht euch aus in euren Hauskreisen. Für mich ist das immer so ein ganz starker, ganz persönlicher Gottesbeweis und Beweis für den Heiligen Geist, wenn ich in die letzten 12, 13 Jahre zurückblicke. Man kann ja leicht vorausblicken und auf Jesus schauen und sagen, was, so soll ich werden? So perfekte Liebe und Freude und Geduld und Sanftmut? Das ist ein bisschen groß, aber meine Taktik ist immer zurückzugucken. Was hat sich denn in den letzten 12 Jahren getan, seit ich Christ bin? Und ich merke, wow, was habe ich mich verändert? Oder besser ausgedrückt, was hat mich Gott verändert? Und ich darf staunen und ich darf dankbar sein. Hoffentlich macht ihr so einen Austausch mal, vielleicht jetzt in der kommenden Woche. Und erzählt mal, wo ihr das direkt bei euch erlebt. Gott handelt schon an uns und unser Job dabei ist, wie in dieser Geschichte, so einen gedanklichen Fade-out vorzunehmen, oft mal links und rechts auszublenden und am Ende nur noch Jesus zu sehen. Das ist der geliebte Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und dann sehe ich in dieser Zukunft, dass ich nicht nur irgendwie gerettet bin, so ein bisschen noch so in letzter Minute, um nicht verloren zu sein, sondern dass es viel, viel größer ist, diese Rettung und Erlösung. Evangelium bedeutet dann, dass wir gerettet sind, um Teil von Gottes Herrlichkeit zu werden, um sie zu sehen, um sie zu erleben, um selbst umgestaltet zu werden. Und wenn Herrlichkeit Gottes bedeutet, das ist das reine, pure Wesen Gottes, wie er wirklich ist, dann bedeutet die eigene Herrlichkeit, ich werde, du wirst der Mensch, den sich Gott ursprünglich ausgedacht hat. Deine tiefste, echteste, reinste, perfekteste Identität. Ohne Fehler, ohne Schuld, ohne Krankheit, ohne Scham, ohne Ängste, ohne Sorgen. Das wird herrlich, oder? Das wird herrlich. Stell dir vor, du stehst vorm Spiegel, so drückt es Paulus hier aus. Du stehst minutenlang vorm Spiegel und schaust dich an. Und deine Freude wächst und wächst und deine Zufriedenheit wächst und wächst und wächst und dein Frieden über das, was du da siehst, wächst und wächst und wächst. Das ist deine Zukunft. Das ist das Versprechen von Jesus selbst. Und darum mein letzter Punkt, Herrlichkeit sehen heißt mehr und mehr zu erwarten. Ich weiß nicht, was Petrus und Jakobus und Johannes da oben auf dem Berg durch den Kopf ging, aber klar war, das hatten sie so nicht erwartet. Das ist jetzt mal meine freie Interpretation. Das haben sie so nicht erwartet. Das hat sie sogar auf eine gewisse Weise überfordert. Aber ich glaube im allerbesten Sinne. Weil das haben sie sich gemerkt. Ich glaube, das ist in Erinnerung geblieben. Und von Petrus wissen wir es ja aus seinem zweiten Brief. Lasst uns doch bitte nicht denken, dass wir mit Jesus fertig sind. Dass wir mit Gott fertig sind. Dass wir mit dem, was es heißt, vielleicht Christ zu sein, fertig sind. Wir haben es gesungen, Jesus ist viel, viel größer. Das bedeutet auch, wir dürfen immer mehr und Neues erwarten. Von uns selbst, in der Nachfolge, aber dadurch eigentlich mehr von Gott direkt. Ich kenne das ja auch, der eigene Glaube, der schläft schon mal ein, geht dann im Alltagstrott unter und es ist auch nachvollziehbar, da kommen Zweifel, die Alltagssorgen, das Klein-Klein des Lebens oder vielleicht ist man auch durch ganz konkrete Ereignisse wirklich enttäuscht von Gott, emotional irgendwie entfernt. Bitte bleib da nicht stehen. Bitte lass dich auf den Berg nehmen. Lass dich von Gott wieder neu überraschen. Halt an ihm fest. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Thomas. Der musste ja hier auch wieder unten warten. Merkt ihr das? Thomas ist immer so ein bisschen, der wird immer besonders scheinbar herausgefordert. Und ihr wisst, was passiert, als Jesus auferstanden war. Alle haben es gesehen und er war gerade weg. Einkaufen, Bundesliga gucken, wir wissen es nicht. Die Bibel hüllt sich da in Schweigen. Und er kommt mit dieser Enttäuschung. Ich habe das nicht erlebt. Ich habe Gott nicht erlebt. Aber was macht er richtig? Er rennt nicht davon. Er bleibt dran. Er bleibt in dieser Gemeinschaft. Er äußert klar seine Fragen, seine Zweifel. Und er bekommt seine persönliche Antwort. Erwarte viel von deinem Gott. Erwarte, dass er dir begegnet. Und such diese Bergsituationen. Such diese Bergsituationen. Bleib dran. Glaub nicht, dass du irgendwie fertig bist mit Gott. Gib dich auch nicht zufrieden, wenn du jetzt denkst, ah, oh, ist doch super, ich habe gerade gar nicht so viel Zweifel und Sorgen und ich mache so hier und da meine Missionseinsätze oder was auch immer und kümmere mich um den und den und Bibel lesen jeden Tag eine Stunde, richtig gut gerade, läuft. Dann ist es wunderbar, aber gib dich auch dann bitte nicht zufrieden. Auch dann ist Jesus noch immer viel, viel größer. Das Beste kommt erst noch. Gib dich nicht zufrieden. Ich weiß nicht, ob C.S. Lewis diese Predigt heute gefallen hätte. Der hat mal eine ganz bekannte Predigt in der Oxforder Universitätskirche gehalten unter dem Titel Gewicht der Herrlichkeit. Das war sein Versuch, das so auszudrücken, diese Macht und Größe Gottes, das Gewicht der Herrlichkeit. Und darin beschreibt er es auch so, dass wir viel zu wenig erwarten. Auch wenn ich mit anderen Leuten rede, geht es ja oft so, es geht ums eigene Glück. Ja? Ich will irgendwie glücklich sein im Leben. Und ich denke mir dann immer, wow, es ist ja auch kein Fehler, nach Glück zu suchen. Das kommt ja auch bei Christen manchmal vor, dass es so ein bisschen wirkt, so als geht es jetzt nicht so um die eigene Erfüllung, das eigene Glück. Ich glaube, da ist ein kleiner Denkfehler drin. Ich glaube, dass wir sehr wohl nach Glück suchen sollen. Aber dass es uns oft passiert, dass wir an der falschen Stelle suchen und dass wir nach viel zu wenig Glück suchen. Dass unser Glück eigentlich in der Herrlichkeit Gottes liegt. Und dafür gibt es keine Maßstäbe mehr. Und C.S. Lewis drückt es in dieser Predigt damals so aus: Wir sind halbherzige Geschöpfe, die sich mit Alkohol, Sex und Karriere zufrieden geben, wo uns unendliche Freude angeboten wird. Wie so ein unwissendes Kind, das weiter im Elendsviertel seine Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was eine Einladung zu Ferien an der See bedeutet. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden. Gib dich nicht zufrieden. Lass diese Perspektive, diese Berggeschichte deine Gegenwart prägen. Diese Vorfreude, wie die Vorfreude auf Ferien am Meer. Lass dich mit diesen Fragen noch ins Gebet schicken. Hast du Vorfreude auf die Herrlichkeit? Hast du Vorfreude auf Jesus? Und wie sieht das für dich aus? Worauf freust du dich in der Herrlichkeit am meisten? Wie lange hattest du schon keine Bergzeit mehr mit Jesus? Du ganz allein. Ich glaube, Jesus ruft, komm auf den Berg mit mir. Lass uns beten. Jesus, danke, dass wir über diesen Bericht staunen dürfen. Und danke, dass du für uns in dieser Wolke stehst und zu uns sprichst. Steh auf, fürchte dich nicht. Danke, dass du alles dafür getan hast, dass diese Wahrheit in Ewigkeit gilt. Wir sind Teil deiner ewigen Herrlichkeit. Und wir bitten dich für das Hier und Jetzt, wo Sorgen und Leiden und Fragezeichen uns diesen Blick verstellen, dass du uns hilfst, da drüber zu springen. Und dass die Vorfreude auf immer mehr von dir all das prägt und uns immer mehr verwandelt zu einer ganz, ganz großen Vorfreude, verwandelt in deiner Liebe für uns und für alle Menschen. Bitte segne uns darin. Amen.